Unternehmer-Jam-Session. Schore für die Ohren. Unternehmer-Jam-Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer Bruder, und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer-Jam-Session, Prädikat Mama Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören, und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst, und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner, und Denne, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen, wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. Die anderen heben Gewichte im Fitnessstudio, ich hebe das Podcast-Niveau. Mit dieser Line angelehnt an Specs aus seinem kürzlich veröffentlichten Song Herz, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und das Niveau der heutigen Podcast-Folge hebe ich nicht alleine, sondern ich habe Paul Winter zu Gast. Und Paul Winter bezeichnet sich selber als zweieinhalbfacher Gründer. Was er genau damit meint, wie man ein halbes Mal gründen kann, das erzählt er unter anderem im Real Talk. Wir sprechen generell darüber, was seine Motivation war, sich erstmalig selbstständig zu machen, und warum er dann innerhalb von kürzester Zeit das wiederholt hat und dann, wie gesagt, auf zweieinhalb Unternehmen kam. Und ein ganz spannendes Thema, was wir in diesem Podcast bislang noch nicht hatten, ist das Thema Vereinsgründung. Er hat nämlich auch unter anderem einen Verein gegründet, und da an der Stelle schon mal, das ist im Real Talk, im Outro werde ich es auch nochmal sagen, bitte unterstützt diesen Verein und spendet. Worum es geht, werdet ihr im Real Talk erfahren. Links und so weiter natürlich wie immer in den Shownotes. Und ich möchte das Intro kurz halten und wir steigen jetzt direkt ein in den Real Talk mit Klärung der Frage, wie kann man denn ein zweieinhalbfacher Gründer sein? Viel Spaß damit, und dann hören wir uns nochmal ganz kurz im Outro wieder.
Geh direkt auf deine Frage ein. Warum zweieinhalbfacher Gründer? Kann man ein halbes Mal gründen? Ja, kann man so ein bisschen. Also ich habe als erstes eine GmbH gegründet, die Flüge vermittelt. Dann ist die nächste Gründung auf mich zugekommen. Das war dann tatsächlich die halbe Gründung. Und das war ein Flüchtlingshilfeverein. Das war zu Beginn des Ukraine-Krieges. Hat es uns als Freunde nicht mehr gereicht, hier in Kassel zu stehen und zu demonstrieren gegen diesen Einmarsch, gegen dieses große Leid, gegen all das, was passiert ist. Wir haben uns gesagt, wir müssen da was tun, und unser dann Vorstandsvorsitzender Thorsten Schneider ist an die polnisch-deutsche Grenze gefahren und hat da mit seinem als Rechtsanwalt versucht, etwas zu tun und zu machen. Aber an der Grenze war alles ein bisschen durcheinander und da konnte man gar nicht richtig durchblicken. Und er hat schnell gemerkt dort vor Ort, das funktioniert hier nicht so. Aber man sieht einfach diesen Flüchtlingsstrom, der Richtung Westen geht, der nach Kassel kommen wird, der damals noch nicht da war zu dem Zeitpunkt. Er hat mit die ersten Flüchtlinge in seinem Privatwagen wieder mit zurückgenommen. Dann hier angekommen, Stadt Kassel gefragt, und was machen wir jetzt? Was habt ihr für ein Angebot? Die Aussage war: Passt mal auf, wir brauchen euch noch alle, bleibt mal ganz ruhig. Aber wir mussten jetzt was tun. Wir könnt uns noch helfen, Flüchtlingsstationen zu saugen, mit euren eigenen Saugern könnt ihr mitbringen. Das war die Aussage. Und da haben wir uns als gedacht, wir müssen jetzt was tun, und haben dann den Verein iHelp Kassel gegründet. Ich bin eins der Gründungsmitglieder im Vorstand einige Jahre gewesen, Schatzmeister dort gewesen. Wir haben als erstes ein Kleiderlager, eine Kleiderausgabestelle, wo wir Spenden gesammelt haben, in der Galeria Collectiva hier in Kassel eröffnet. Das war der erste Schritt. Dann hast du uns gemerkt, wo kommen denn jetzt die Leute hin? Weil die Leute, die wir erstmal in einem Freundeskreis untergebracht haben, brauchten ja was Langfristiges. Dann haben wir Wohnungen organisiert. Dann haben wir Essen organisiert. Dann haben wir angefangen, versucht, Jobs zu organisieren. Wir hatten als Verein einen Deutschkurs, niederschwelligen Deutschkurs, damit wir den Flüchtlingen einfach ein Gesamtpaket geben konnten. Und haben da in der Anfangskriegszeit oder in der ersten Kriegsjahr ganz, ganz viel für diese Menschen auf ehrenamtlicher Basis getan. Das war das halbe Fach. Und das zweieinhalbfache Fach sozusagen, das ist eine Event-Location hier in Kassel. Das Voyage Kassel ist hier tatsächlich relativ in der Nähe im Königstor. Wir veranstalten Kunst- und Kulturveranstaltungen im Primären und unterstützen Kunst- und Kulturleute aus Kassel, aus der Region, aber verdienen auch Geld damit, Veranstaltungen für Unternehmen und Privatkunden zu machen. So ein bisschen, auf der einen Seite verdienen wir Geld, auf der anderen Seite geben wir wieder ein bisschen was zurück. Wir geben der ganzen Gesellschaft was mit schönen Festen auch zurück, kleinen Partys, mit Frühjahrsmärkten, mit allem Möglichen, was man sich da so überlegen kann.
Ja, was mir gerade auf der Zunge lag, was ja eigentlich sehr tragisch ist, ne, bei der Vereinsgründung, als du das sagtest, dass ihr das begonnen habt mit Beginn des Ukraine-Krieges, da lag es mir auf der Zunge zu sagen, dann ist es ja noch ganz frisch. Ja. Man vergisst ja, wie lange das schon ist, auch der Ukraine-Krieg. Das ist ja Wahnsinn. Aber zum Thema Vereinsgründung, also du hast ja jetzt einen ganz guten Vergleich, jetzt mal, ne, weil das ja hier ein Business-Podcast auch ist, zum Thema Gründung. Was würdest du denn sagen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Vereinsgründung. Was sind denn fundamentale Unterschiede zwischen einem Verein zu gründen und dem ersten, was du gemacht hast, einer GmbH, wo Flüge vermittelt werden? Ja.
Also ich habe tatsächlich drei Gesellschaftsformen dann gegründet. Die Event Location ist eine GbR.
Okay.
Das kommt auch noch dazu. Also ein fundamentaler Unterschied ist die Personenanzahl. Bei einer Vereinsgründung muss man 7 Personen sein, um ein eingetragener Verein zu gründen. Man braucht für den eingetragenen Verein eine Vereinssatzung und man muss die Eintragung beantragen. Das war's.
Okay.
Und um ein gemeinnütziger eingetragener Verein sein, um Spendenquittungen schreiben zu können, muss man zusätzlich noch seine Gemeinnützigkeit nachweisen und den Nachweis erbringt man durch den Zweck.
Mhm.
Das heißt, man definiert genauso wie bei einer Unternehmensgründung einen Vereinszweck in der Satzung, nicht in einem Gesellschaftervertrag in dem Fall zum Beispiel, sondern halt in der Satzung und muss da genau sagen, warum man das macht, wie man das macht. Zum Beispiel bei uns war es die Förderung von Geflüchteten aus Krieg, aus politischen Gründen, aus ganz, ganz vielen Gründen. Wir haben uns da ganz breit gefächert. Da sehe ich tatsächlich wieder so eine kleine Parallele, weil in meinen Unternehmensgründungen habe ich auch immer versucht, den Unternehmenszweck möglichst breit zu fassen, damit ich viele Arten von Geschäften machen kann. Zum Beispiel in meinem GmbH-Gründung steht im Unternehmenszweck drin, die Vermittlung und Verkauf von Flügen, Flugzeugen und allen da einhergehenden Geschäften.
Okay.
Dass wir das durchgekriegt haben, hätte ich auch niemals gedacht. Also wir können jetzt theoretisch.
Weil das letzte ja schon sehr breit gefächert ist, was es damit genau definiert ist. Wahnsinn. Aber wo sind wir da zeitlich? Wann hast du deine erste GmbH gegründet?
Die erste GmbH habe ich am 22.02.2022 ist sie eingetragen worden.
Ja.
Und dann kam parallel der Ukraine-Krieg. Direkt auf uns zu. Das war eigentlich gleichzeitig, nur die GmbH-Gründung hatte natürlich eine gewisse Vorlaufzeit. Es geht ja nicht so von heute auf morgen, eine Vereinsgründung schon.
Ist das tatsächlich so?
Das geht relativ zügig.
Okay.
Also da braucht man ja keinen Termin beim Notar und so weiter und so fort. Man muss sich die Satzung, gibt es Vorlagen für, runterladen, ausfüllen, die Mitglieder ausfüllen. Dann müssen die 7 Vereinsmitglieder, Gründungsmitglieder unterschreiben, reicht das bei der Stadtkasse ein und dann kommt man sehr zügig seinen Eintragungsbescheid.
Okay, und das lief auch tatsächlich relativ zügig?
Ja, das lief zügig.
Ich persönlich hätte gedacht, das ist mit viel mehr Bürokratismus, ehrlich gesagt, verbunden. Gerade wenn es um dieses Gemeinnützige und so weiter geht. Oder ist dann die Prüfung hinterher da relativ streng, um zu gucken, ob es...
Auch nicht.
Okay.
Also die Prüfung der Gemeinnützigkeit, das hat dann noch ein bisschen gedauert. Also wir waren erstmal ein eingetragener Verein und nicht ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Aber das war dann auch innerhalb von einem Monat.
Okay.
Spätestens hatten wir die Bestätigung, dass wir auch gemeinnützig sein können und konnten damit dann auch halt diese ersehnten Spendenquittungen schreiben, weil wir als Verein hatten wir dann im ersten Jahr auch für einen neuen gegründeten Verein ein sehr, sehr hohes Budget.
Ja, das kam rein, alles aus Spenden? Also darf es nur aus Spenden kommen oder darf ein gemeinnütziger Verein auch eine klassische Bankfinanzierung, Fördermittel über KfW oder wen auch immer in Anspruch nehmen? Weißt du das? Oder habt ihr das gemacht? Offensichtlich nicht.
Das haben wir nicht. Das weiß ich nicht, ob ein Verein einen Kredit aufnehmen kann. Ein Verein kann aber zum Beispiel Förderungen bekommen. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die unterstützen Vereine. Und da reicht man einen Plan ein, einen Förderungsantrag und dann kriegt man einen Förderungsbescheid und kann das Geld dem Förderungszweck entsprechend ausgeben in verschiedenen Bereichen. Des Weiteren kann ein Verein auch Geld verdienen. Also ein Verein darf Sachen verkaufen, schlichtweg. Als Verein dürfen wir handgebastelte Dinge verkaufen zum Beispiel und Geld einnehmen. Das ist kein Problem. Und trotzdem...
Gibt es dann bestimmte Gewinngrenzen oder so, die ihr...
Nein, es gibt keine Gewinngrenzen. Also soweit ich weiß, gibt es keine Gewinngrenzen. Es darf nur nicht wieder des Vereins Zwecks sein. Also es darf keine Gewinnabsichten geben. Es darf nur, dass dieses Geld dürfen wir einnehmen, um es wieder für die gemeinnützigen Zwecke auszugeben.
Okay. Cool. Habe ich auch wieder was gelernt. Ich hatte, glaube ich, in 20 Jahren 2-mal Anfragen von Gründern tatsächlich, die auch auf mich zukamen, weil sie sagten, sie möchten ja gerne was Gemeinnütziges machen. Aber ich stand auch immer relativ ratlos davor, weil ich immer auch nie genau wusste, kann man da Finanzierung aufnehmen und so weiter. Ist dann auch nie zum Tragen gekommen tatsächlich. Aber an alle, die mit dem Gedanken spielen, etwas Gemeinnütziges zu machen, können sich ja bestimmt bei Fragen diesbezüglich gerne auch an dich wenden.
Ja, natürlich. An der Stelle würde ich gerne noch mal auf den Ukraine-Krieg zu sprechen kommen.
Gerne.
Der ja vielleicht zum Teil nicht mehr so medial ist. Wir haben einen neuen Krieg dazu bekommen. Es ist alles ganz furchtbar. Es ist wirklich tatsächlich auch in der Ukraine noch sehr furchtbar, was ich da von Kontakten aus der Ukraine mitbekomme. Wir haben einige Vereinsmitglieder hier in Kassel, die regelmäßig noch humanitäre Transporte in die Ukraine fahren. Ich möchte zum einen daran appellieren, wieder in diesen Flüchtlingshilfevereinen aktiv zu werden, so wie es am Anfang war. Da wird jede helfende Hand gebraucht. Und zum anderen an die Spendenbereitschaft. Weil wir haben als IHelp Kassel sehr gemerkt, im ersten Kriegsjahr, im ersten Jahr war alles da. Wir hatten wirklich finanzielle Mittel, um weitere humanitäre Transporte zu fahren. Wir haben mit der Metro zusammen einen Transport organisiert im Wert von 15.000 Euro. Haben wir Waren aus Spendengeldern zum Einkaufspreis von der Metro kaufen können und sind in die Ukraine gefahren und haben das dorthin gebracht. Dieses ganze Geld haben wir schlichtweg jetzt nicht mehr. Wir mussten selbst über die Zeit unsere Vereinslocation abgeben, weil wir sie schlichtweg nicht mehr finanzieren konnten. Und das ist halt einfach sehr, sehr schade. Wir könnten da noch, oder man könnte da noch wesentlich mehr machen, aber Es gibt wieder andere Prioritäten.
Ja, das ist ja traurigerweise leider immer so. Wie vermarktet ihr euch speziell? Also
wir haben eine Webseite,
ja.
I Help Kassel, und wir haben einen Instagram-Kanal. Das sind die großen Vermarktungsplattformen. Wir haben da diverse Telegram-Gruppen und WhatsApp-Gruppen, wo wir die ehrenamtlichen Helfer organisieren, wenn wir wieder zum Beispiel eine Möbelfahrt, nennen wir das, wenn wir wieder eine neue Flüchtlingswohnung einrichten aus Spenden. Wir haben noch ein ganzes Lager voll mit Spenden, tatsächlich, das läuft noch ganz gut, und richten dann regelmäßig Wohnungen ein. Und dann brauchen wir Leute, die einfach mit anpacken und sagen, hey, ich trage mal einen Schrank in den ersten, zweiten, dritten Stock. Oder ich fahre dann das Auto. Wir haben einen eigenen kleinen Transporter, den wir dafür nutzen. Wir bieten aber auch aktuell Beratungen für Flüchtlinge an, weil damit wurden sie auch sehr alleine gelassen. Das heißt, deutsche Bürokratie, einem ukrainischen Flüchtling, einer ukrainischen Mama irgendwie beizubringen, und die bekommen dann von den Ämtern einen Stapel Zettel mit und verstehen das alles gar nicht. Und wir haben einmal wöchentlich eine Sprechstunde dafür, um mit diesen Anliegen zu uns zu kommen und das gemeinsam zu erarbeiten. Das machen wir tatsächlich vom Anfang an.
Ja, also Links packen wir alles in die Shownotes, und dann der deutliche Appell, bitte spendet und helft.
Genau.
Gut. Immer schwierig, von so Themen dann wieder wegzukommen, zurück zum Alltag, zum Gründen. Was war denn der eigentliche Impuls, dass du erstmalig gesagt hast, ich möchte mich gerne selbstständig machen? Was hast du davor gemacht, und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich vermittle jetzt Flüge?
Tatsächlich sind alle meine Gründungen noch während meines Studiums stattgefunden. Ich habe im Bachelor Wirtschaftswissenschaften studiert und dann im Master strategische Unternehmensführung, strategische Unternehmensplanung, und habe mich viel mit Businessmodellen auseinandergesetzt und fand das Thema schon immer spannend. Ich wollte irgendwie, ich hatte schon immer die Intuition, ich möchte selbstständig arbeiten, ich möchte mal ein Unternehmen gründen. Es kommt auch aus meiner familiären Prägung definitiv heraus. Also mein Stiefvater hatte ein Unternehmen hier in Kassel, hat das auch als Geschäftsführer geführt, hat es dann irgendwann verkauft. Und so habe ich sein Unternehmerleben auch mitbekommen und fand das eigentlich immer erstrebenswert. Und habe dann, wie ist es denn zu der Gründung gekommen, das zieht ja auch, glaube ich, die Frage ein bisschen hin. Die Fliegerei ist ein Hobby von mir. Also ich habe ich habe zu der Zeit im Sommer 21 eine Privatpilotenlizenz angefangen zu lernen, zu machen, und habe dann einen Zugang zu diesem Fliegen bekommen. Und das war ein super schönes Gefühl. Also da in drei Dimensionen in der Luft unterwegs zu sein mit einem kleinen Flugzeug ist einfach so eine krasse Freiheit, und es macht einfach so viel Spaß. Und dadurch habe ich mein Geschäftspartner letztendlich kennengelernt. Und wir haben dann darüber geredet, wie ist denn da so der Kassel Airport, was gibt's da, was fehlt denn da vielleicht noch, was gibt's in Kassel vielleicht auch für eine Nachfrage. Und er ist selber Berufspilot, er ist Privatjet-Pilot, und er hat zu mir gesagt, Paul, ich habe da so viele Ideen, aber ich kenne mich absolut nicht mit Unternehmen aus. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie eine Buchhaltung geht. Ich weiß nicht, wie Marketing funktioniert. Ich habe davon eigentlich keine Ahnung, aber ich habe eine Expertise da drin in diesem Berufsfeld. Und dann kamen wir auf die Idee, hey, warum, das passt doch jetzt hier irgendwie. Das passt menschlich, das passt mit den Kompetenzen. Warum machen wir da nicht irgendwie was Cooles daraus? Und so haben wir dann gesagt, okay, wir probieren das mal. Wir öffnen diese GmbH, Notos Aero heißt sie, und verkaufen Flüge. Das war der erste Schritt für uns. Dieses Businessmodell sollte sich schrittweise erweitern. Ja.
Sind es dann nur Flüge, die von Kassel-Calden?
Nein.
Nee, okay.
Es sind Flüge weltweit von X nach Y. Das ist uns total egal. Das ist ein reines Online-Business. Also wir sind Broker für die Flüge. Das heißt, ein Kunde kommt auf uns zu, sagt uns seine Bedürfnisse, wann er von wo nach wo, zurück oder im Kreis oder wie er möchte. fliegen möchte und wir suchen ihm das beste Angebot für seine Bedürfnisse raus. Das ist dann tatsächlich von, wir bewegen uns schon im oberen Preissegment, schon, es geht dann bei der VIP-Klasse von Luftfahrtunternehmen, also von Airlines los, aber dann, wir bewegen uns viel mehr in dem Bereich Privatjets.
Okay.
Tatsächlich. Privatjetflüge von A nach B.
Ja, ich fliege jetzt selber relativ wenig. Gibt es im Markt nicht irgendwie so technische Lösungen wie Hotel Expedia, wie die alle heißen? Gibt es das auch für Flüge? Und wie hebt ihr euch davon ab, dass ihr in diesem Segment unterwegs seid, jetzt diese Privatjets, wo es das vielleicht nicht so gibt, irgendwie klassische externe Anbieter?
Genau, es gibt Flüge.com, es gibt Check24, es gibt alles Mögliche auch als Flugvergleich. Selbst Google macht einen Flugvergleich. Aber da geht es in den ganz meisten Fällen immer um eigentlich Economy-Flüge. Da geht es darum, ich möchte den günstigsten Flug haben. Wir bewegen uns da eher in einem Luxussegment. Und für dieses Luxussegment gibt es das nicht. Mhm. Also wenn man im Bereich Privatjetflug guckt, gibt es Plattformen, die sogenannte Empty Legs verkaufen. Empty Legs ist ein leerer Leerflug. Also ein Flug, ein Positionierungsflug. Ein Flugzeug muss von, sagen wir mal, Berlin nach Kassel geflogen werden, weil der nächste Kunde in Kassel sitzt und nach Mallorca fliegen möchte. Und dann ist das ja ein Leerflug. Und dafür gibt es Plattformen, um diese Leerflüge noch zu verkaufen, die dann an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit sind. Da ist die Variabilität, die Flexibilität nicht mehr gegeben. Privatjetflüge werden aber klassisch entweder direkt von einem, der ein Flugzeug hat, von einem Unternehmen, das Flugzeuge hat, gechartert oder von einem Broker, der Zugriff auf mehrere Unternehmen hat, die Flugzeuge hat.
Okay.
Haben.
Und genau diese Idee hat sich bei euch gefestigt, weil ihr das Bedürfnis erkannt habt, dass da ein Markt ist, weil ihr die Kontakte hattet?
Genau, also mein Geschäftspartner hatte aus Kassel einige Anfragen von Freundesbekanntenkreis. Und nach dem Motto, hey, kannst du mir nicht mal nach da und da fliegen? Was kostet das eigentlich?
Ja.
Und er konnte das nie, weil er speziell für einen Kunden geflogen ist.
Okay.
Also es gibt im Privatjet-Bereich nochmal zur Erklärung. Es gibt entweder Privatjets, die für viele Kunden buchbar sind und verchartert werden. Oder es gibt die Privatjets, die einer Person gehören oder einem Unternehmen gehören. Und die werden dann nur für die Person, für das Unternehmen geflogen und stehen dann relativ viel am Boden. Also es gibt beides. Und er ist in dem Fall, dass er nur für ein Unternehmen geflogen ist. Das heißt, ist die Manager, die wichtigen Personen, den Owner, ist er nur geflogen, aber konnte dann niemals jemanden mitnehmen. Und wir haben dann den Bedarf gesehen, den Leuten einen Flug zu vermitteln. Und wollten eigentlich am Flughafen Kassel-Calden ein gesamtheitliches Konzept an die Fliegerei andenken. Und das Brokerage war für uns der einfachste Einstieg darin, weil für das Brokerage hat man keine hohen Investitionskosten. Das läuft tatsächlich mit einem Handy und mit einem Laptop. Und Kontakten. Also ich muss nicht da in ein Flugzeug investieren oder in ein Hangar investieren oder in Infrastruktur investieren. Was mal ursprünglich unsere langfristige Idee war, eigene Flugzeuge dann zu haben.
War oder noch ist?
War.
War, okay.
War tatsächlich. Ja, ich kann ja vielleicht jetzt mal so ein bisschen darauf eingehen, warum es war.
Ja, gerne.
Gegründet. Zeitgleich zum Ukraine-Krieg haben ja alle gemerkt, durch den Ukraine-Krieg, durch alles Mögliche, ist alles teurer geworden. Es ist ja nicht nur die Fliegerei teurer geworden, natürlich ist der Jetfuel teurer geworden, der Flug ist an sich teurer geworden. Und auch selbst die reichen Menschen hatten nicht mehr so viel Geld und das Geld hat nicht mehr so leicht gesessen, weil man muss ja sagen, ein Privatjetflug ist ein vergängliches Luxusgut. ich fliege einmal und dann ist das Geld weg. Und das Geld heißt, wir sind da fünfstellig für einen Flug. Oder ja, knapp fünfstellig für einen Flug. Da können dann ein paar Personen mitfliegen, aber das Geld ist weg. Und wenn man dann über den Teich fliegen möchte, also zum Beispiel nach New York, dann ist man dann auch sechsstellig für einen Flug unterwegs. Und das sich zu leisten in Zeiten von einem Krieg, schwierig. Und so haben wir dann schnell gemerkt, ist eine Annahme getroffen worden, dass viele das fliegen, viele sich das auch leisten können, die uns ja auch im Vorhinein angefragt haben, die dann aber, als man denen dann wirklich Preise genannt hat, ich glaube, innerlich sehr geschluckt haben und gesagt haben, ist vielleicht doch nicht so richtig unser Budget. Und dann hat das Geschäftsmodell einfach nicht so wirklich gut geklappt. Und was dazu kam, wir haben auch die falsche Designstrategie, muss man im Nachhinein sagen, gesetzt. Wir hatten die Strategie, hey, wir wollen nicht, wie auf jeder Broker-Plattform, irgendwelche Flugzeuge abbilden, die uns gar nicht gehören. Wir haben mit einer Comicsprache gearbeitet.
Okay.
So eine Art. Also wir haben mit grafischen Designelementen gearbeitet, mit Grafiken, grafisches Flugzeug. Und ich glaube, dass das Kunden, die uns nicht kennen, Kunden von außerhalb, letztendlich überhaupt nicht angesprochen hat.
Ja, vielleicht auch in dem Preissegment.
Genau.
Ja.
Da hatten wir einfach nicht die Perspektive und haben auf unseren Webseitenbauer, auf unsere Marketing-Werbeagentur vertraut, dass das so klappt, weil wir dieses Thema mit denen hatten.
Mhm.
Und letztendlich hat das, glaube ich, nicht angesprochen. Haben dann sehr viel Geld für Google Advertising ausgegeben, was nicht so richtig viel gebracht hat. Und dann war einfach die Luft raus bei uns beiden. Weil es ja auch immer, also am Anfang einfach nur ein Nebenprojekt war, dann stand auch meine Masterarbeit an. Ich habe den Verein gegründet zu der Zeit und dann war einfach die Luft raus. Wir haben aber tatsächlich in den letzten Monaten wieder ein bisschen Anschwung genommen. Wir haben eine neue Webseite gelauncht, eine neue Marke, die auf Amerika, Nordamerika zugeschnitten ist, vor allem die USA zugeschnitten ist, die sehr, sehr Suchmaschinen optimiert ist. Das haben wir in Unterstützung mit einem weiteren Freund gemacht, der sich wiederum da sehr gut auskennt. Und jetzt gucken wir aktuell, ob damit jetzt mal ein bisschen mehr geht, ob das wir mehr gefunden werden, ob wir mehr Anfragen bekommen, die wir dann verkaufen werden. Also wir sind noch aktiv, aber es hat nicht so geklappt, wie es hätte klappen sollen.
Aber das ist ja ganz häufig so und das wird, glaube ich, auch oftmals von angehenden Gründern oder vielleicht auch Menschen, die jetzt so gar nichts mit Gründung zu tun haben, so ein bisschen unterschätzt. Man liest ja meistens die Erfolge von irgendwem, wenn man jetzt auch so große Biografien und so weiter, dann liest man so schlagzeilenmäßig die Erfolge von allen oder die Niederlagen, ne? So, wenn gar nichts mehr geht, das liest man ja ganz gerne. Aber so von diesem Graubereich dazwischen kriegen die wenigsten ja irgendwas mit. Und wenn man da auf der Fensterbank stehen, auch ganz viele Unternehmerbiografien von den ganzen Großen, die finde ich ja auch immer interessant zu lesen. Aber was ja, glaube ich, alle gemein haben, ist, dass sie auch Dinge mal gemacht haben, die einfach nicht so funktioniert haben, wie sie sich das so ausgemalt haben und dann muss es halt geändert werden, angepasst werden oder überworfen werden, was ganz anderes gemacht werden und irgendwann wurden sie dann erfolgreich, wie man jetzt auch immer Erfolg definiert, sei mal dahingestellt und ich finde einfach, das ist auch so ein bisschen, was ich mit diesem Podcast immer zeigen möchte, das gehört halt einfach dazu und das ist ja jetzt auch nicht schlimm, ich finde das auch nie, ich würde nie sagen, da ist man jetzt irgendwie gescheitert oder so, und ich finde es immer besser. Deswegen habe ich auch so nachgefragt, wie ist es überhaupt zu der Idee gekommen. Ich liebe es total zu hören, wie Geschäftsideen entstehen. Ne, was, und es ist ja ganz oft mit irgendeiner Leidenschaft verbunden und irgendwie entdeckt man irgendwas, man hat irgendwas gemeinsam und jetzt die Fliegerei und dann denkt man, okay, da ist ein Markt, das ist doch cool und so weiter. Und dann mag ich es immer total, wenn man dann sagt, ich setze das jetzt einfach um. Und wenn es dann halt nicht so funktioniert, dann ist es schade. Aber ich weiß nicht, ich habe mich neulich erst mit irgendjemandem drüber unterhalten. Ich finde es immer viel schlimmer, wenn man sich ewig immer fragt, was wäre denn eigentlich mal gewesen, wenn wir das mal probiert hätten. Man hat es aber nie probiert. Gut, jetzt wisst ihr, das war es vielleicht nicht. Vielleicht klappt das, mit dem Fokus auf Nordamerika. Und wenn nicht, dann kommt vielleicht noch eine andere Idee oder ganz anders. Von daher, ich finde das immer sehr schön. Und ich mag das auch, wenn Leute offen darüber erzählen. Das ist aber gar nicht so einfach, Menschen zu finden, die auch das offen erzählen wollen. Ich wurde mal angefragt, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, für ein Buchprojekt im Gastronomiebereich. Und da ging es darum, da sollten Unternehmergeschichten erzählt werden. Und ich habe damals den Vorschlag gemacht, zu sagen, pass mal auf, lass uns doch auch mal mit Leuten sprechen, die es nicht geschafft haben und deren Geschichten erzählen. Und da hat der Verlag, das war die Hoga, hat gesagt, nee, so Geschichten will niemand lesen. Da habe ich gedacht, das ist doch echt Bullshit. Einfach, da kann man doch so viel, kann man noch daraus ziehen. Das war noch vor diesem Trend von Fuck-Up-Nights und finde ich immer ein bisschen schade, wenn sowas unter den Teppich gekehrt wird, weil wenn etwas nicht geklappt hat, heißt das ja nicht immer, dass ein Mensch dahinter gescheitert ist, in der Insolvenz ist oder was auch immer. Ne? Von daher finde ich das immer sehr schön, wenn sowas erzählt wird. Aber deine Geschichte geht ja offensichtlich auch noch weiter. Jetzt mal abgesehen von den Flügen, weil du hast ja gesagt 2,5. Wir sind jetzt bei 1,5. Das andere hast du ja schon angeschnitten mit der Event-Location. Wann kam es dann dazu und wie ist da die Idee wieder entstanden? Wahrscheinlich auch wieder aus der Leidenschaft zu Kunst, Kultur heraus, würde ich jetzt vermuten.
Ja, das ist tatsächlich durch den Verein entstanden. Durch einen Freund, den ich da kennengelernt habe, der sich bei uns engagiert hat, der Sebastian. Er hat Möbelfahrten.
Ist aber nicht der Sebastian Döring, oder?
Nee, das ist nicht der Sebastian. Das ist nicht Sebastian Haag.
Ich dachte, der hat noch andere Talente
jetzt auf einmal. Nee, der ist nicht. Ja. Der Sebastian war, hat sich ehrenamtlich bei uns engagiert, ist Vereinsmitglied geworden und hat für iHelp Möbel durch die Gegend gefahren. Wir haben uns auf Instagram auf einmal gefolgt. Ich habe gesehen, hey, der macht auch irgendwie ein bisschen was mit Kunst und Kultur und hat da ein Atelier. Und dann kam die Documenta. Die Documenta war, jetzt muss ich nochmal zurückdenken, 22? War die 22, die Documenta?
Ich wollte auch gerade
24.
Rechnen. Moment, nee, ich kann ziemlich genau sagen. 2012, 2000, alle fünf Jahre, ne? 22 dann.
22 ja. War sie. Ja, passt ja auch. Gründung des Vereins in 22, Documenta ja. Im Sommer 22. Und er hat eine Pop-Up-Galerie aufgemacht zur Documenta 22 zum Sommer. Und ich habe das auf Instagram gesehen und er hat dann einen Post gemacht, hey, ich suche Leute mit kleiner und großer Kunst.
Ja.
Ich habe ihn angeschrieben, hey, ich finde das Projekt cool, aber ich habe keine kleine oder große Kunst. Ich bin kein Künstler. Ich habe damit eigentlich nicht so richtig viel am Hut, aber kann ich dir nicht irgendwo trotzdem dich unterstützen? Und dann hat er gesagt, ja, lass uns doch mal treffen. Mich haben uns getroffen, hat gesagt, ja, ich muss noch das und das und das machen. Und dann ging es darum, diese Pop-Up-Galerie aufzubauen, einzurichten. Und da sollte unter anderem auch eine Bar rein. Und dann kam die Idee her, lass doch mal die Bar zusammenbauen. Beide keine Schreinerausbildung oder so und haben das dann mit Restholz, gesammelten Holz, mit Holz aus meiner alten Küche tatsächlich,
okay.
Haben diese Bar da als Pop-Up-mäßig da reingebaut, improvisiert und dann ist es nicht bei dem Barbauen geblieben, sondern haben wir gesagt, okay, dann mach doch mal ein bisschen Bar mit und habe ich da die Zeit verbracht, hatten einfach eine gute Zeit zusammen über die Documenta und daraus ist dann eine Freundschaft letztendlich, eine richtig gute Freundschaft entstanden, sind dann auch zusammen nach Schweden gefahren in Urlaub für 2 Wochen mit einem Matratzenhersteller, der sein Marketingmaterial in der Zeit geshootet hat und uns die Zeit dann gesponsert hat letztendlich. Und der Sebastian ist dann im Winter, also im Februar 2023 auf mich zugekommen, hey, ich habe da noch eine Idee. Er wusste davon, dass die ästhetischen Werke, die vorher in der Halle drin waren, da rausgehen wollten, weil die befreundet wiederum sind. Sie haben gesagt, hey, Basti, passt denn nicht die Halle irgendwie zu dir? Und er ist dann zum Essen zu mir gekommen, zum gemeinsamen Kochen, wie wir es öfters gemacht haben oder machen, und hat gesagt, hey Paul, ich habe da eine Idee, wollen wir das denn nicht zusammen machen? Wollen wir nicht diese Kunst- und Kulturhalle zusammen machen? Und da haben wir gesagt, ja, machen wir. Und haben eine GbR gegründet. GbR gründen geht übrigens noch leichter als einen Verein gründen. Gesellschaftervertrag braucht man eigentlich nicht mal, mündliche Form reicht. Das ist bei der Stadt Kassel eingereicht, kurz danach hatte man die Gründungsunterlagen. Das Ganze beim Finanzamt einreichen, hat man die Umsatzsteuernummer und die Finanznummer, ich weiß nicht, wie sie gerade richtig heißt. Mietvertrag für die Event-Location unterschrieben, für die Halle, alte Industriehalle, 1954 erbaut, Industrial Style, hat 300 Quadratmeter, 5 Meter hohe Wände, Tore, wie so eine alte Lagerhalle, ist eine alte Werkstatt von einer Schlosserei, eine alte Lehrlingswerkstatt, um genau zu sein, und hat so eine wunderschöne alte Glasfassade. Und innen drin alles ein bisschen rustikaler, Betonboden, eine kleine Bar, und ist einfach ein schöner Raum, ein schöner kreativer Raum, den wir mehr Leuten zugänglich machen wollten. Da haben wir auch Annahmen getroffen. So nochmal zu dem Thema.
Man muss ja immer erstmal Annahmen treffen, ja, ne?
In jeder Gründung trifft man Annahmen, und diese Annahmen
werden ganz oft nicht so eintreffen. Das ist
genau,
immer
das
so.
Ist es.
Das ist das immer ist so. Es.
Da ist es dann auch geschehen. Wir sind super stark gestartet, haben letztes Jahr auf den 1. Mai Tanz in den Mai gemacht, unsere große Eröffnungsparty. Geschätzt über den Tag hatten wir 600 Gäste. Die haben alles weggetrunken, was nicht nur Nagelfest war. Das war wunderbar. Es hat so viel Spaß gemacht. Hatten einen DJ-Line-up bis 2 Uhr nachts. Aber da ging es eigentlich schon los mit Beschwerden von den Nachbarn, mit Ruhestörungen. Polizei kam. Und ja, wir sind zwar vorhinein auf die Nachbarn zugegangen, die waren aber trotzdem nicht mal vor unserer Eröffnung gesprächsbereit, wollten nicht mit uns reden, waren immer nur gegen uns. Das hat sich dann leider bis Juni letzten Jahres immer weiter zugespitzt, dass immer wieder bei unseren Veranstaltungen die unterbrochen wurden und dass die sich dann bei der Bauaufsicht und beim Ordnungsamt auch beschwert haben. Und letztendlich haben wir dann leider die Nutzungsgenehmigung entzogen bekommen oder gesagt bekommen, wir dürfen das alles so nicht machen. Und seitdem steht das leider still und wir sind in Gesprächen, in Maßnahmen, um das wieder zu eröffnen aufgrund von diesem angeblichen Lärm. Natürlich produziert das Lärm, aber wir sind keine Location gewesen, die jetzt jeden Tag da was gemacht haben. Wir haben 2 bis 3 Mal im Monat gemacht und da war auch ein Vormittags an Muttertag, das war der 14. Mai. Am Muttertag haben wir einen Frühlingsmarkt mit der Wellbeing-Stiftung zusammen organisiert, bei dem im Innenhof so kleine Merkstände von lokalen Unternehmen aus Kassel aufgebaut wurden und die haben ihre Sachen da verkauft. Okay, eine Stunde hat eine Band gespielt am Nachmittag von 15 bis 16 Uhr. Aber das ist auch vertretbar. Die hatten einfach keinen Bock da drauf und haben uns das Leben schwer gemacht. Und jetzt versuchen wir es wieder.
Ja, aber was muss passieren, damit eine Stadt dann sowas wieder entziehen kann? Weil es muss ja erstmal genehmigt sein, gehe ich jetzt mal von aus. Das war ja da auch, oder warst du nur in Schwebe?
Es war geduldet.
Es war geduldet,
so,
okay.
Sozusagen. Es war geduldet. Wir haben in Kassel ja so ein bisschen so 2 Phänomene. Kunst- und Kulturlocations schweben so ein bisschen in so einer Grauzone, was auch Genehmigungen angeht. Das wird oft geduldet.
Ja.
Auf dem Thema wollten wir mitschwimmen. Und während der Dokumentarzeit wird quasi alles genehmigt oder ist quasi so gefühlt alles erlaubt, was dann in den Jahren danach wieder überhaupt nicht geht. Haben wir auch in Kassel einige Beispiele.
Ja, da wollte ich vorhin eigentlich dazwischen grätschen, als du von deinem Kumpel erzählt hast, den du dann kennengelernt hast, was dann zu dieser Event-Location geführt hat, der da diesen Pop-Art-Store zur Documenta hatte, weil ja schon sehr auffallend ist, dass zu Documenta immer so geile Sachen in Kassel entstehen, also wirklich geile Sachen entstehen. Und ich glaube ja nicht, das kann nur daran liegen, dass genau in diesem Zeitraum dann auf einmal kreative Menschen genau eine Idee haben. Das wird ja auch sonst so sein. Nur wahrscheinlich, wie du ja gerade mehr oder weniger bestätigt hast, ist die Dokumentarzeit dann immer so eine Zeit, wo einfach mehr geduldet wird. Und dann kann man einfach mal so Sachen ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie lange du schon in Kassel bist, aber...
Ich bin in Kassel geboren.
Ach, du bist in Kassel geboren. Zum Studieren bist du nur weggegangen.
War zum Studieren weg, war zum Abitur weg. Also ich bin immer mal wieder nach Kassel zurückgekommen und dann wieder weggegangen.
Ja, aber auch zu Documenta wahrscheinlich öfters mal hier gewesen, weil ich war ja ähnlicher dann auch weg und bin 2012 wiedergekommen. Und 2012 war ja genau auch wieder Documenta, was da für krasse Locations in dieser Bahnhofsnähe waren, ne?
Ja.
Ey, das war ja unfassbar krass und wo ich mir immer dachte, cool, dass sowas genehmigt wird. Aber das wird ja außerhalb des Dokument der Zeit auf gar keinen Fall. Und ich war dann, ich weiß nicht, ob sie das letzte Mal erzählt hat, ich war auch 10 Jahre lang Franchise-Nehmer bei Immergrün. Meine Zuhörer, ihr könnt es wahrscheinlich noch nicht mehr hören, weil ich sie immer wieder erzähle. Aber auf jeden Fall im Rahmen dieser Franchise-Partnerschaft habe ich die MyJam in Kassel mal gesponsort und war da auch selber aktiv auf der letzten, die stattgefunden hat. Da haben wir die ganzen Stände und so weiter gemacht. Und ich war da jetzt nicht so in die Orga eingebunden, aber kannte die Jungs sehr gut und die waren ja auch absolut mit Herzblut dabei. Ne? Und was die, ob man jetzt Hip-Hop mag oder nicht mag, aber was die Hip-Hop-technisch auf die Beine gestellt haben bei der letzten MyJam, klar, haben sich ein bisschen überhoben, haben auch 2 Tage, kann man drüber streiten, aber was denen da für Knüppel zwischen die Beine geschlagen wurden von der Stadt auf einmal für Auflagen und so weiter und so fort, da frage ich mich immer, wo ist das Verhältnis zu Documenta und zu so einem Event dann. Und das war auch eine deutschlandweit, da kamen US-amerikanische Acts, sind da aufgetreten. Und das war ja ein umsonst und draußen Event für die ganze Familie. Mhm. Das war ja unfassbar. Also ich verstehe immer nicht, wo diese mit mehrerlei Maß messen herkommt.
Während der Dokumentarzeit geht einfach so viel. Was da für Partys gefeiert werden, da ist auf einmal so eine Tigi-Alarm. Ist da irgendwie gefühlt nicht. Interessiert da keinen.
Ja.
Aber dann in den anderen Jahren, dann muss es wieder Kassel schön ruhig sein. Aber dann finde ich es auch so schwierig, dass Kassel sich als Kulturhauptstadt irgendwie präsentieren möchte.
Das ist peinlich einfach.
Aber es geht halt nichts. Und dann gehen auch wieder so Orte wie die Perle, die jetzt gegangen ist.
Unfassbar, ne?
Auch wieder weg. Dafür kann letztendlich die Stadt Kassel in dem Fall nichts, weil das einfach von einem Investor gekauft wurde und der beschlossen hat, okay, ich baue da jetzt ein Hotel hin. Und dann kann da ja auch keiner was sagen, kann man natürlich ja die Genehmigung nicht geben, weil es die Perle gibt, finde ich auch dann wiederum ein bisschen schwierig. Aber ja, während der Documenta geht immer richtig viel. Es gab das Ahoi, der Biergarten Ahoi. In 22 ging es, in 23 ging es dann wieder nicht, haben die keine Genehmigung bekommen, um einen Biergarten an der Fulda zu betreiben, aufgrund von Anwohnerbeschwerden, weil sie während der Documenta 3-mal eine Party gefeiert hat und jetzt gar keine Partys mehr feiern wollen.
Ja, ist aber krass, ne? Also es ist nicht nur jetzt ein Bashing gegen die Stadt, aber scheinbar ist es bei den Anwohnern auch so, also von den Anwohnern, denen du jetzt gerade gesprochen hast, die dulden wahrscheinlich auch alles zur Documenta-Zeit. Oder
das weiß ich gar nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Ist es meine These? Mein Podcast, meine These.
Ja, mag so sein. Also ich glaube speziell die haben da drauf keinen Bock. Aber dann frage ich mich, bei denen frage ich mich echt, das Ganze hatte eine Genehmigung als Werks- und Lagerhalle. Wie geil fänden die das, wenn ich morgens um 8 jeden Tag mit der Kreissäge und flexe und mache und tue jeden Tag. Wie geil wäre es? Das ist dann halt genehmigt, das ist dann cool, können sich nicht beschweren, aber gegen einen Samstagnachmittag geht's dann wieder nicht.
Ja, ich weiß, das hat natürlich immer Grenzen, da muss man immer beide Seiten und so beleuchten, aber ich finde auch immer, mein Gott, gewisse Sachen, das sind immer, wenn man in der Stadt wohnt, ne, dann muss man gewisse Sachen auch akzeptieren.
Ja, und dabei handelt es sich auch um ein Mischgebiet. Das heißt, da sind auch Unternehmen ansässig, ist kein Wohngebiet, wo primär Leute wohnen, sondern da ist einfach viel Unternehmen, also viele auch Kunst- und Kulturstätten sind da auch, Tanzlokale, also das ist alles ein bisschen, naja.
Ja.
Ich will da auch jetzt gar nicht so eingehen, aber es ist schade, es tut weh.
Ja, wenn sowas dann Geschäftsideen da erstmal zunichte macht oder erschwert oder was auch immer. Aber auch da seid ihr ja offensichtlich so, dass ihr euch davon nicht unterkriegen lasst, offensichtlich, weil ihr geht ja nach wie vor weiter den Weg und versucht da die Genehmigung zu bekommen, damit ihr wieder durchstarten könnt. Und du hattest, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, dein Wunsch wäre, wieder mit einer Party in den 1. Mai rein.
Ja, das wäre mein Traumwunsch gewesen, aber das ist leider nicht realistisch tatsächlich. Also jetzt das Gutachten, wir haben ein Gutachten, wir lassen gerade ein Gutachten machen. Es wird gerade ein Gutachten von einem Gutachter erstellt und der hat mir jetzt heute gesagt, dass er noch 2 Wochen länger braucht und die Antragstellung dauert dann auch, die geht dann auch wieder über einen anderen Architekten und dann muss sie bei der Bauaufsicht eingereicht werden und bis die das bewertet haben und freigegeben haben, das wird auch nochmal dauern. Also das wird leider nicht funktionieren. Wir rechnen mittlerweile eher so ab Anfang August wieder was machen zu können. Leider.
Ja, schade.
Das ist einfach halt, man hätte von Anfang an, wäre es gut gewesen, wenn die Nachbarn mit uns in Kontakt getreten wären. Und man hätte eine Gemeinsamkeit gefunden. Man sagt, hey, ihr habt eure Bedürfnisse, wir haben unsere Bedürfnisse, wir wollen hier was machen, unsere Gäste haben ihre Bedürfnisse. Wie kriegen wir das denn unter einen Hut? Wie machen wir vielleicht alle ein paar Kompromisse? Sagen, okay, wir machen nicht bis um 2, wir machen nur bis um 1. Zum Beispiel, oder wie kriegen wir das denn hin, dass dieses Zusammenleben ganz gut funktioniert? Nur das konnte leider nicht stattfinden. Und selbst in diesem Prozess, wo wir die Nachbarn jetzt auch wieder mit einbinden wollten, auf jegliche Nachricht, auf jeglichen Brief, auf E-Mails, nicht auf E-Mails, auf Briefe primär leider, gar keine Rückantwort. Das finde ich immer traurig. Weil ich kenne das so von meinem Mountainbiken. Mountainbiker und Wanderer ist auch immer so ein bisschen so ein Konflikt. Aber wenn man freundlich ist und gegenseitig Respekt nimmt, wenn die Wanderer kommen, ein bisschen langsamer fährt, Rücksicht nimmt, ist das eigentlich kein Problem. Und ich finde, das kann man eigentlich auf viele Lebenslagen übertragen.
Ja, definitiv. Ich meine, also Kommunikationsbereitschaft ist ja der Anfang von allem, muss man ja mal so sagen. Aber das ist also witzig, jetzt nicht im Sinne von witzig, sondern tatsächlich heute hat mir ein Franchise-Geber erzählt, der ein ganz ähnliches Problem hat. Der hat einen eigenen Standort, einen sogenannten Pilotstandort. Und der hat auch immer wieder Stress mit Nachbarn, mit Anwohnern. Und gerade heute hat er mir wieder erzählt, es ist da in dem Haus eine neue Wohnung verkauft worden, also ist ein neuer Eigentümer von der Wohnung da und sofort ist der Stress wieder da. Und er versucht, mit ihm zu sprechen, eine Lösung zu finden, der ist einfach nicht gesprächsbereit.
Ja.
Ich frage mich immer, wie kann man denn einfach nicht gesprächsbereit? Das
verstehe ich tatsächlich auch nicht. Also wir haben die eingeladen und haben gesagt, hey, komm vorbei, lass uns ein Prosecco zusammen trinken. Und darüber reden, wie können wir das denn verträglich für alle hier machen, weil wir haben, wie gesagt, Interessen, ihr habt Interessen. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Es gibt alles auch dazwischen. Und wir können auch ein wirtschaftliches Konzept da machen, ohne dass wir die nachts stören und sagen, okay, wir machen 3-mal im Jahr eine Party. Und dann buchen wir euch ein Zimmer im Hotel XY. Und wenn ihr euch das dann stört, dann geht, man kann hier eine Lösung finden, wenn ihr dann sagen, okay, wir gehen ein Wochenende ans Edersee und wir bezahlen den für 300 Euro für 2 Nächte irgendwie ein Apartment oder so. Ist uns geholfen, ist denen geholfen und ist alles gut. Weil die 300 Euro können wir an so einer Party, an einer wirklich guten Party verkraften tatsächlich.
Ja. Ja, aber was ist es, was würdest du selber sagen, was ist bei dir, was dich da immer weiter antreibt, da auch weiterzumachen und nicht einfach hinzuwerfen und zu sagen, ach scheiße, habe ich keinen Bock mehr drauf, wenn eh keiner mit mir sprechen will, was soll der ganze Scheiß?
Da bin ich zu stur, glaube ich, in manchen Dingen. Ich denke mir so, da muss es doch einen Weg geben und wenn es halt irgendwie nicht mit euch geht, dann geht es halt auch ohne euch. Und jetzt gehen wir halt diesen ganz krass offiziellen Weg und mit diesem Gutachten, das kostet alles ein Schweinegeld. Aber ich habe einfach in dem Fall, in dem besonderen Fall des Voyage, das Leuchten in den Augen der Menschen gesehen, die einfach so eine geile Zeit bei unseren Veranstaltungen haben. Die hatten eine Freude, die haben gelacht, die haben getanzt, die hatten eine gute Zeit und es hat allen so viel Spaß gemacht, es ist so ein gutes Feedback gewesen und dieser Raum dort in dieser Halle zu sein. Jetzt sind wir halt so mit den Freunden ab und zu da, machen den Kamin an, machen schöne Beleuchtung an und treffen uns da halt einfach. Und das ist so eine schöne, inspirierende Atmosphäre, dass ich sage, hey, das muss da weitergehen. Und das muss, ich möchte da einfach was Gutes machen, um vielen Menschen etwas zu geben. Das macht mir einfach Spaß. Ich finde einfach da bin ich auch so ein bisschen so Gastronomie-Mensch. Mhm. Ich liebe es persönlich selber, essen zu gehen und die gute Zeit dann zu haben. Und ich würde es gerne in einem anderen Bereich dann geben.
Ja, cool. Wie viele Veranstaltungen hattet ihr insgesamt da drin?
Wir hatten insgesamt 6 Veranstaltungen. Wir hatten die Öffnungsparty, dann haben wir eine Konzertreihe mitveranstaltet, City Lights, Sonntagsnachmittagskonzert, Konzert von 16 bis 18 Uhr, Stunde vorher Bar aufgemacht, 2 Stunden hinterher Bar, zusammenkommen. Das hat die Roberta Wagner primär organisiert, der die Initiatorin dieser Reihe ist. Sie hat dort jungen Künstlern, Künstlerinnen eine Bühne gegeben. Die haben eine Hausband, die immer Teil des Ganzen war, und dann verschiedene Künstler, die dazugekommen sind. Es war manchmal Poetry Slam, das war ganz unterschiedlich. Mhm. Und wir haben dem Veranstaltungsformat eine Heimat sozusagen, eine erste Heimat gegeben. Und haben dann das auch in dem unterstützt, dass wir keine Miete genommen haben für den Tag. Normalerweise nehmen wir einfach eine Miete, wenn jemand bei uns eine Veranstaltung machen möchte. Und da haben wir das nicht gemacht. Da haben wir die Bar betrieben, als wir ja schon die Bareinnahmen. Aber haben das Thema dann so unterstützt. City Lights gibt es übrigens auch noch. Das ist einmal im Monat an einem Sonntag an verschiedenen Standorten hier in Kassel. Gibt es auch einen Instagram-Kanal zu.
Ja, okay. Aber ihr könnt eure Fläche jetzt aktuell für gar nichts nutzen. Also die ist für nichts nutzbar, außer dass ihr da mit Freunden mal euch einen Kamin anmacht und schönes Licht. Ihr könnt die jetzt nicht gewerblich nutzen, dass ihr vermietet für ruhige Veranstaltungen.
Wir dürfen gar nichts.
Gar nichts, okay.
Ich durfte nicht mal meinen eigenen Geburtstag da feiern. Tatsächlich. Okay. Wir dürfen es als Werks- und Lagerhalle nutzen und als Verkaufsfläche könnten wir es nutzen. Mhm. Aktuell. Das heißt, wir könnten so Pop-Up-Store-mäßig irgendwas dort verkaufen, aber das ist nicht die Intention des Ganzen.
Ja. Ihr selber habt aber gemietet oder gekauft?
Gemietet. Das heißt, wir bezahlen jetzt seit letztes Jahr Sommer die Miete fleißig aus eigener Tasche weiter.
Ja. Und jetzt muss man ja kein Mathe-Profi sein, wenn keine Einnahmen reinkommen. Ist es relativ nervig, ja, das mal milde auszudrücken und teuer. Aber irgendwo muss ja das Geld herkommen, wie das Ganze finanziert wird.
Das ist so.
Ja, aber es ist ein cooler Cliffhanger, glaube ich.
Ja, stimmt.
Das ist ein cooler Cliffhanger, weil wir hatten schon gesagt, wir machen neben diesem Real Talk noch eine weitere Folge in der nächsten Woche, die Zugabe, weil da werden wir mal drüber sprechen, was du jetzt aktuell tust, neben der Tatsache, dass du immer noch diese 2,5 Unternehmen hast, wo aber dann, muss man sagen, das eigentliche Geld erstmal verdient wird. Ne? Kann man, glaube ich, so.
Ja, das ist definitiv so. Die anderen sind eher defizitär und das eine unterstützt die anderen sozusagen und lässt mich die anderen noch machen.
Ja, aber trotzdem ist ja das Spannende daran, finde ich immer, dass du ja bei den anderen nicht loslässt und sagst, ich möchte verdammt nochmal, du nennst es Sturheit. Ja, wahrscheinlich ist trotzdem eine Leidenschaft, steckt da noch groß drin, so in dem Verein ja sowieso, aber auch in den anderen beiden Sachen, dass du sagst, ich subventioniere das quer. Und das finde ich cool, definitiv. Aber da reden wir jetzt nächste Woche weiter drüber, was du jetzt machst. Ich habe jetzt noch 2 Kategorien in diesem Podcast, also jetzt hier in diesem Real Talk-Format. Mhm. Die eine Kategorie nennt sich Freestyle. Da werfe ich dir einfach ein paar Sachen an den Kopf und du sagst dir einfach, was dir dazu spontan einfällt. Kann kurz, kann ausführlich sein. Und dann die Kategorie Props, die kennst du. Da geht es darum, einmal ein Buch zu empfehlen und einmal ein Lied zu empfehlen. Fangen wir mit Freestyle an. Was bedeutet für dich ganz persönlich unternehmerische Freiheit?
Unternehmerische Freiheit, das Erste, was ich dran denke, ist, keinem konkreten vorgesetzten Zeitplan zu folgen. Unternehmerische Freiheit ist, das zu tun, was man für den Zeitpunkt für richtig erachtet und nicht einen 9-to-5-Job zu haben. Das heißt nicht, dass man weniger arbeitet, eher tendenziell mehr arbeitet oder auch am Wochenende arbeitet und so, aber man kann es sich mal rausnehmen, auch vormittags, wenn man den Spot hat, ins Gym zu gehen oder was anderes zu machen oder eine Tasse Kaffee zu trinken, zu gehen. Und das kann man halt in einem 9-to-5-Job zum Beispiel nicht so wirklich. Bei manchen Arbeitgebern schon. Kommt immer drauf an. Aber für mich ist es die Freiheit, meinen Tag selbst, komplett selbstbestimmt zu planen, so wie es für mich richtig ist.
Okay. Folgst du der These, dass man als Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja. Ja. Wie wir gesagt haben, eine Gründung basiert auf Annahmen und es ist immer ein bisschen Glück dabei, ob die Annahmen zutreffen oder sie nicht zutreffen.
Okay. Was würdest du sagen, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du musst es jetzt, weil so ist die Frage gestellt dann. Was ist die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmers?
Was ist die eine wichtigste Eigenschaft?
Die jemand mitbringen sollte, der sich selbst...
Durchhaltevermögen.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt schon zu Props.
Ja.
Wie gesagt, hier geht es einmal darum, ein Buch, ein Lied, kannst anfangen, wie du willst.
Ich würde mit dem Lied anfangen. Mein aktuelles Lieblingslied ist Zukunft Pink von Peter Fox.
Okay.
Ich habe immer in mir das Gefühl, also ich habe so ein bisschen so einen Leitsatz, wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und das sagt mir dieses Lied irgendwie aus. Die Zukunft ist pink und nicht schwarz.
Mhm.
Also die Zukunft ist gut. Ich glaube fest daran, dass die Zukunft gut ist, trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die es auf der Welt gibt, trotz meiner vielleicht auch nicht so erfolgreichen Unternehmen. Aber ich glaube, die Zukunft ist pink und rosig.
Ja, ist Wahnsinn. Das erklärt ja auch fast schon, warum du sie auch nicht aufgibst.
Ja.
Cool. Okay, sehr schön.
Und mein Lieblingsbuch ist, ich habe tatsächlich nicht so richtig ein Lieblingsbuch. Ich habe ein Buch, das ich oft in der Hand habe. Das ist das Werkstatt-Handbuch meines Land Rover Defenders, an dem ich sehr, sehr viel schraube.
Okay.
Für Land Rover Schrauber kann ich es gerne empfehlen. Also da findet man sehr, sehr viele Informationen auf 350 Seiten, wie man eine Bremse auseinanderbaut, wie man die Kupplung einstellt, wie man welches Lager man mit so und so viel Drehmoment anzieht, wie man Ölwechsel macht, welches Öl man braucht und so weiter und so fort. Also das habe ich sehr oft in der Hand. Sonst lese ich viel Magazine, gucke viel YouTube-Videos aus meinen Hobby-Themen wie das Offroad-Fahren oder höre auch selten, aber manchmal Podcasts. Ganz, okay. Ganz selten mittlerweile. Ich könnte jetzt auch gar keinen so richtig empfehlen, außer deinen.
Natürlich. Ja, alles richtig gemacht, würde ich schon fast sagen. Also, dass ich mal eine Bedienungsanleitung vom Auto in der Hand habe, passiert leider auch relativ häufig, weil ich mir einfach zum Beispiel nicht merken kann, sind das Bar? Reifen werden Bar, ne?
Ja.
Wie viel Bar kommen da rein, wenn ich die Reifen aufpumpen muss? Muss ich immer nachschlagen, peinlicherweise.
Das kannst du aber bei den meisten Autos ist es in der Tür, in der Türinnenseite oder im Tankdeckel ist eine Tabelle, mit wie viel Bar.
Ach, krass.
Du, guck mal. Die Reifen aufpumpen musst.
Ja, nee, für mich ist das so beruhigend, dass wenn ich da reingucke, aufschlage. Ich weiß mittlerweile die Seite schon, wo steht.
Cool.
Dann habe ich auch mal eine Bedienungsanleitung. Ansonsten kann man mich jagen mit technischen Dingen. Gut, vielen, vielen Dank. Bis hierher.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön fürs Zuhören an die Zuhörer natürlich.
Ja, gerne. Also gebe ich einfach mal zurück, stellvertretend von meinen Zuhörern. Und wir hören uns ja auf jeden Fall nochmal wieder in der Zugabe.
So machen wir das.
Bis dahin. Ciao. Mike Tropp, das war er, der Real Talk mit Paul Winter. Ich hoffe und bin mir sicher, ihr konntet euch den ein oder anderen Impuls aus diesem Gespräch herausziehen und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf die Zugabe, wenn ich dann mit Paul darüber spreche, was er denn heute noch so macht neben seinen 2,5 Selbstständigkeiten. Also freut euch auf nächsten Freitag die Zugabe und denkt bitte daran, tut was Gutes, spendet ihelp-kassel.de. Link ist natürlich in den Shownotes. Ich halte das Outro für heute mal wieder kurz. Ich bin draußen wie Engel und Ratten. Das neu aufgelegte Album von Spex und auch mit einem neuen Video zu einem meiner absoluten Lieblingssongs von Spex, Neuseeland. Checkt das aus und dann vergeht die Zeit wie im Fluge, bis es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session, dann nochmal mit Paul Winter. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.